und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 151. Folge und es gibt ausnahmsweise mal wieder ein Interview, nämlich das 110. und das habe ich mit Anke geführt. Und bevor ich zu Anke komme, möchte ich noch etwas sagen zum Verlauf der vergangenen Woche. Ich hatte ja in der Folge 150 ein Statement veröffentlicht, in dem ich gesagt habe, ey, ich habe echt keinen Bock mehr, den Gesprächspartner hinterher zu kötern. Und das hat offenbar etwas Resonanz erzeugt. Ich habe ein paar nette Mails bekommen, einige nette Leute, die mir geschrieben haben, hey, jetzt bin ich vielleicht denn doch mal dran. Da freue ich mich sehr. Wir stehen in Kontakt. Ich bin also guter Dinge, dass in absehbarer Zeit noch wieder die üblichen Interviews veröffentlicht werden können. Freu dich drauf. Unter anderem hat Detlef mir geschrieben mit der Überschrift in seiner Mail, dein Podcast muss leben. Und das finde ich genau richtig, Detlef. Ich habe es heute leider nicht geschafft, dich anzurufen. Ich werde mich aber bei dir melden. Dankeschön. Dann habe ich eine anonyme Kaffee- bzw. Brausenspende bekommen. Vielen Dank auch dafür. Nachdem ich mich dann bei dem geheimen Spender bedankt habe, anonym, weil die Mail wird dann irgendwie weitergeleitet, auch wenn ich nicht sehen kann, von wem sie kommt, habe ich dann doch noch eine Antwort bekommen von dem Spender, der sich mir dann doch offenbart hat. Und ich danke dir dafür. Ich sage jetzt nicht deinen Namen, das wolltest du nicht. Und ich danke dir auch für deine nette Mail, die du mir geschrieben hast. Vielen, vielen Dank. Bei der Gelegenheit fällt mir dann ein, wenn du mir eine Nachricht schreibst, dass du mit mir sprechen möchtest oder mich anrufst. Also es ist nicht erforderlich, dass du mir deinen Lebenslauf schickst. Das ist nett, da freue ich mich wirklich sehr drüber, damit du das vielleicht so ein bisschen einordnen kannst, wo du gerade stehst und so weiter. Aber für mich brauchst du es nicht machen. Deine Geschichte erzählst du mir im Interview. Also wenn du mir einfach nur schreibst, hallo, hier bin ich, ruf mich an oder wie auch immer, dann langt das eigentlich auch schon. Vielen, vielen Dank vorab für die, die sich melden wollen und vielen Dank auch denen, die sich gemeldet haben. Von denen werdet ihr in absehbarer Zeit hören. Hören kannst du jetzt auch schnell noch meinen Werbeblock. Ich arbeite ja im richtigen Leben inzwischen Vollzeit als Hypnose-Coach. Und wenn du ein Thema hast, mit dem du so nicht weiterkommst, vielleicht aus deiner Kindheit, vielleicht aus deiner Beziehung oder vielleicht aus dem, was dich sonst so umtreibt, dann melde dich bei mir, dann sprechen wir darüber, ob Hypnose vielleicht das Richtige für dich sein kann. Geh auf meine Seite hidw.de, vereinbar dir einen Gesprächstermin und dann schnacken wir darüber. Und für die heutige Folge habe ich geschnackt mit Anke. Mit Anke wollte ich schon vor einem Jahr sprechen. Da habe ich das noch gemacht. Da habe ich die Leute angesprochen, ob sie mit mir ein Interview führen wollen. Und da hat sie dankend abgelehnt, weil sie noch nicht so weit war. Das Warten für mich und für dich hat sich gelohnt, denn Anke hat echt einiges zu erzählen. Unter anderem erzählt sie, dass ihr Vater zur See gefahren ist und wenn der von seinen langen Reisen zurückkam, dann war erstmal 5 Tage Halligalli zu Hause. Was das in diesem Fall heißt bei Anke, da will ich jetzt mal nicht vorgreifen. Auf jeden Fall haben diese Tage nach der Rückkehr des Papis ihr Leben doch irgendwie nachhaltig beeinflusst. Bei Anke gab es einen Begriff, nämlich das sogenannte Anke-Glas. Was das bedeutet, das wird sie uns erzählen. Und ich bin mir sicher, Anke ist nicht die Einzige, die einen solchen Begriff in ihrem Umfeld hat prägen dürfen. Traurig aber wahr. Anke hat 2 schöne Tipps, da spoilere ich jetzt mal ein bisschen. Sie sagt, befass dich mit der Thematik. Wenn du ein Thema mit Alkohol hast, dann kümmere dich drum. Und sie sagt, sei nett zu dir und zu den Leuten, die ein Thema mit Alkohol haben. Das ist nämlich ganz wichtig. Ganz wichtig an dieser Stelle auch, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Anke. Guten Morgen, liebe Anke.
Guten Morgen, Kai.
Ja, Take 2, sage ich nur.
Ja, das klingt nach Spaß hier.
Ja, also wir kennen uns schon eine ganze Zeit online. Wir haben uns noch nie gesehen. Ich freue mich, dass wir uns jetzt sehen. Und ich freue mich, dass wir jetzt sprechen am Donnerstag, dem 8. Februar und am Freitag, dem 9. Februar, diese Folge schon live geht, beziehungsweise ja, on air zu hören ist. Freue ich mich sehr. Anke, möchtest du etwas über dich erzählen?
Ja, das ist ja der Grund, warum ich hier bin, ne?
Ja, das stimmt.
Also du hattest mich ja schon ganz zu Anfang, das ist dann auch fast 2 Jahre her, gefragt, ob ich bereit wäre für ein Interview. War ich gar nicht. Mhm. Und ich wäre es auch nach einem Jahr nicht gewesen. Und ich habe jetzt Neujahr, beziehungsweise Silvester, habe ich 2 Jahre fertig oder rum, nüchtern, ohne Alkohol. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt können wir das mal machen, denn es ist doch noch anders, meine Einstellung zu allem, als nach einem Jahr. Mhm.
Okay, da kommen wir gleich zu. Mhm. Möchtest du noch ein bisschen was über dich persönlich erzählen? Wie alt bist du? Was machst du?
Ich weiß immer gar nicht genau, wie alt ich bin. Ich meine, ich bin jetzt 57. Genau, ich bin 57. Ich arbeite beim Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Ich habe 4 Kinder, lebe in einer Trennung und bin ein glücklicher Mensch mit allem.
Das ist gut.
Ja, war aber nicht immer so.
Da kommen wir auch gleich zu.
Ja.
Dann frage ich mal gleich vorab so ins Blaue hinein, hat die Trennung irgendwas mit unserem Thema hier zu tun?
Nein. Okay. Also gut, mein Leben insgesamt hat schon viel mit unserem Thema zu tun. Da ist schon viel Alkohol drin, aber die Trennung nicht, nein.
Mhm. Okay, gut. Dann erzähl doch mal, wir fangen mal vorne an, wann ging denn das los bei dir mit dem Alkohol überhaupt?
Also, dass diese Thematik eine Tragweite in meinem Leben hatte, das war schon in der Kindheit so. Meine Eltern haben furchtbar viel getrunken. Ich würde die so als Quartalssäufer bezeichnen. Die sind jetzt beide schon verstorben, aber nicht wegen Alkohol. Mhm. Mein Vater ist zur See gefahren und war viele Wochen oft weg. Und wenn der dann wiederkam, dann haben die sich mörderisch besoffen, meine Eltern, beide.
Mörderisch. Oh, schade, ja. Ne? Da hat man nicht so viel voneinander, ne? Wenn beide besoffen sind.
Naja, das war dann immer nur so zum, ich weiß nicht, die ersten Tage, ne?
Okay.
Aber da war das dann auch so, dass das durchaus Tage waren. Nicht ein Besäufnis oder sowas, sondern das können dann auch 5 Tage gewesen sein.
Oha.
Ja, und das war für meinen Bruder und mich ganz fürchterlich. Also wir waren da auch ziemlich klein. Lass uns 8 und 9 gewesen sein oder so in der Zeit, als wir es bewusst mitgekriegt haben, ne?
Oh, ja.
Und wenn dann deine Eltern so lange besoffen sind, dann ist das schon fürchterlich. Also ich erinnere mich, dass so Freunde, wir haben in der Wohnung gelebt, zum Spielen kommen wollten. Und dann musstest du da als 8- oder 7-Jährige sagen, nee, tut mir leid, geht gerade nicht. Und du konntest das ja auch gar nicht erklären, warum. Du kannst ja nicht sagen, meine Eltern liegen hier besoffen im Wohnzimmer rum und wir steigen drüber.
Oh Gott.
Ja.
Oh, Katastrophe, ja, wow.
Denkt man so, also wir fanden das jetzt gar nicht so schlimm, für uns war das normal. Und meine Eltern waren jetzt nicht so die, ich möchte mal sagen, randständigen Leute im Allgemeinen. Ne? Also wenn das überstanden war, dann ging das eine ganze Weile gut. Und dann mag wieder eine Phase gekommen sein, da haben die sich wieder richtig gegeben.
Das heißt, deine Mutter war zu Hause und dein Vater war, wenn er zu Hause war, hatte der natürlich frei.
Genau, der hatte frei, dann hat er immer alle möglichen Projekte gemacht und konnte ja dadurch, dass er nicht morgens aufstehen musste, da war es auch tagelang saufen, ne?
Ja, klar. Und Seeleute, die damals lange weg waren, die haben ja auch gut verdient. Also das weiß ich.
Steuerfrei und so, ja.
Damals hatte ich so ein paar Seeleute als Kunden bei der Bank und ich weiß, dass die immer gut verdient haben, weil die natürlich auch, wenn die unterwegs waren, nichts ausgegeben haben. Ne?
Genau,
also das ganze stimmt. Geld ging so aufs Konto und war dann so für die Familie da, ja. Mhm. Und wie war denn das zum Beispiel mit Essen und sowas? Wie hat das funktioniert?
Also die waren ja nicht dumm, ne? Meine Mutter hat dann schon vorgekocht. Die wusste ja, was sie
Ehrlich?
Ja, ja. Also da gab es dann, frag mich nicht, irgendeinen Eintopf, auch einen Riesentopf oder so.
Ja.
Das gab's. Und dann am letzten, also am Katertag, wenn dann das schlimme Erwachen kam, sag ich mal, dann gab es immer, und ich habe das als Kind voll toll gefunden, wie dämlich eigentlich, Dann gab es Ochsenschwanzsuppe aus der Dose. Wir haben nie Dosenessen in Anführungsstrichen bekommen. Und dann fand ich das richtig geil, ne? Wenn, so wie andere Kinder, Ravioli mal richtig geil finden.
Ja.
Fand ich immer Ochsenschwanzsuppe richtig toll. So ein Scheiß, ey.
Oh, weißt du, was ich gleich nach unserem Gespräch mache? Ich laufe hier zu Edeka und kaufe
mir die Ochsenschwanzsuppe.
Ja, oh, da habe ich richtig Bock drauf. Schöne Tabasco.
Ja, aber das musste die sein, die man, weißt du, dieses Konzentrat, wo man dann noch eine Dose hinterher kippt, was man sich alles so merkt als Kind, ne?
Ja, also, okay, wir kichern jetzt drüber. Für euch war es normal?
Ja, also wir haben uns schon geschämt, ne?
Mhm.
Und auch unsere Großeltern angerufen, so, ja, die trinken wieder. Und, aber gut, so eine Oma kann aus der Ferne auch nichts machen, ne?
Mhm.
So ist das dann.
Aber, also ich unterstelle mal, das wurde zu der Zeit nicht wirklich als Problem.
Nein, überhaupt oder? Nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mhm. Und wenn ich auch, also ich glaube, wir haben ja das gleiche Alter, ne?
Mhm.
Wenn ich so an Familienfeste in der Kindheit zurückdenke, war Alkohol ja überhaupt das Allernormalste der Welt.
Genau.
Weißt du, dass wir als Kinder unter dem Tisch gesessen haben, wenn dann die Erwachsenen gefeiert haben und uns diese kleinen Unterbergflaschen an die Zunge gesogen haben und dann, du weißt schon, hier.
Stimmt, das haben wir
den
auch gemacht.
Ja, den Kopf geschüttelt.
Ja,
und
genau. Ja, ja, jetzt, du sagst.
Und überleg mal, also da hat keine Sau was zu gesagt. Heutzutage wäre das undenkbar, ne?
Hm. Ja, also wir haben, meine Eltern waren im Kegelverein. Da ist meine Mutter übrigens eigentlich immer noch drin, aber es sind, glaube ich, nur noch 3 Mitglieder, die noch leben. Die anderen sind alle tot. Und dann haben die Ausfahrten gemacht oder dann auch regelmäßig, also ich weiß nicht wie oft, aber es gibt so ein paar Fotos, wo dann gefeiert wurde und da gab es Bier, aber also kein Wein und Schnaps. Aber also so richtig Dinge, die man heute nicht mehr auf den Tisch stellen mag, ja, haben die sich da reingeeimert. Und wir Kinder hatten denn immer, mussten in einem, oder waren denn in einem Zimmer, mussten, aber wir haben in einem Zimmer gespielt und wir waren dann 7, 8 Kinder, haben da über und untereinander auch geschlafen, weil bei dem Krach konnten wir kaum pennen, ja, und sind dann so umgefallen irgendwann. Genau, und haben uns dann auch mal unter den Tisch gesetzt und irgendwie, hahaha, hihihi, gehörte dann irgendwie dazu.
Ja. Ja. Naja, oder runter zu Oma und den Aufgesetzten mal gekostet.
Ja, heute kommt die Polizei, wenn sowas passieren würde, du.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Und wie hat dich das dann, also, oder kannst du sagen, wie dich das so im Nachhinein beeinflusst hat?
Ja, das war schon so, also da, bevor die so angefangen haben zu trinken oder so, lag immer so eine Spannung in der Luft, so eine Vorfreude, die ging von meinem Vater so aus, ne? Mhm. Hat sich Musik angemacht und war fröhlich und hat getanzt. Und das hat sich sicherlich verfestigt bei mir, dass das für mich zum Erwachsenwerden dazugehörte. Und dass das eine tolle Sache ist. Dass man da durchaus auch Spaß hat, weil meine Eltern haben auch nie irgendwie so, oh, das war scheiße oder ein schlechtes Gewissen gehabt oder sowas, ne?
Mhm.
Haben die eigentlich nie gesagt. Der Katertag war hinterher schlimm, aber dann war ja auch wieder alles gut.
Mhm.
Und alles ging so seinen Gang.
Die haben auch nicht rumgepöbelt oder euch verkloppt oder so.
Nein.
Also die hatten Spaß mit, miteinander. Okay.
Ja. Ja. Hm. So war das.
Ja.
Und halt eben dieses große Katererwachen hinterher. Aber das war dann, und dann hatte mein Vater natürlich viel Zeit, wenn er dann da war. Und dann war das das tolle Familienleben. Ne?
Hm. Wie lange war der denn immer da?
Wenn der 4 Monate weg war, war der 2 Monate zu Hause.
Hm.
Es kam dann mal eine Phase, da hat er an Land gearbeitet. Aber auch dann richtig viel gesoffen, weil er nicht so viel von der, weil meine Mutter krank war, genau, darum wollte er zu Hause bleiben. Das war aber eine kurze Phase, nur es war jetzt auch nicht so. Und das hat mich natürlich dazu animiert, als ich älter war, hier sofort, ich war sofort dabei, ich habe sofort richtig gerne gesoffen, damit sich das dreht. Und das mit dem schönen Alter von 13.
Okay.
Mhm.
Mhm.
Und also ich fand es auch toll, ich fand es auch wirklich toll. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Hm. Ja, weil dir ja, ich meine, klar, du kennst es von zu Hause. Du weißt, das sorgt für Stimmung und Heiterkeit. Und ich finde auch, ein Kind kann ja nicht erkennen, dass sowas möglicherweise, also gesundheitsschädigend sowieso nicht. Ja, das kann ein Kind nicht wissen. Das wissen ja die wenigsten Erwachsenen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch so ein Thema, ne? Mhm.
Das und genau, du hast eben erlebt, deine Eltern waren, wenn sie besoffen waren, fröhlich. So.
Ja, genau.
Und das hast du dir abgeguckt, mit 13 ging es dann bei dir los.
Ja,
und alleine auch oder mit Freunden oder mit deinem Bruder?
Mit Freunden, mit Freunden, volle Lotte. Also eigentlich zu jeder Gelegenheit, wenn es immer gepasst hat, nach der Schule im Park getroffen, den geilen Katlenburger Erdbeerwein getrunken und unterm Baum rumgehangen. Dann kommst du, dann kiffst du da noch ein bisschen zu, dann hast du eine entspannte Zeit. Und dann war es auch wirklich so, dass man sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst war. Ne? Gar nicht. Null. Null, null, null. Und man fand sich, man gehörte ja zu den Coolen. Die es nicht gemacht haben, die fand man ja doof, wenn man in so einem bestimmten Kreis ist, ne?
Stimmt. Und weißt du, ich finde, jetzt wo du das sagst, ja, wenn ich so an meine, also ich bin Jahrgang 67, ich habe im März habe ich Geburtstag. Und bei uns ging das so mit 13 das erste Mal so richtig los, ging das mit 14, 15. Und da finde ich auch, ich verkläre das auch nicht, wenn ich sage, das war irgendwie eine gute Zeit, weil das irgendwie okay war, ja. Meine Eltern fanden das jetzt nicht super, aber das war auch nicht so, dass sie mich denn weggesperrt hätten oder sowas, ja.
Nee, damals war das noch so, ja, wenn du säufst, dann lieber zu Hause, dann passiert dir nichts, probier das hier aus, komm und so. Also es war nicht so, lass es doch lieber ganz. Das würde ich jetzt heute jedem Kind sagen, habe ich meinen Kindern auch gesagt, ne?
Ja.
Aber das war damals nicht so. Oder es war halt in meinen Kreisen nicht so. Vielleicht gab es ja vernünftige Menschen.
Ja, das stimmt. Und das, genau, meine Eltern fanden das jetzt nicht super, ja. Aber die fanden das auch nicht, also die haben nicht einmal gesagt, ey, wenn du das nochmal machst, dann darfst du dich mit dem und dem nicht mehr treffen oder was auch immer. Ja. Gar nicht, ja.
Nee.
Das war, und das stimmt, ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja, das hat mit Sicherheit auch viel dazu beigetragen, dass man es gar nicht problematisiert hat, ne?
Ja. Okay, also da warst du sehr jung und wie ging das dann weiter?
Es ging durch, ne, bis ich schwanger wurde.
Wie alt warst du da dann?
Da war ich 24. Also ich habe früh geheiratet, ich habe meinen Mann auch früh kennengelernt. Da war es so, dass ich eigentlich mehr durch den Tisch getreten habe als er. Der hat oft gar nichts getrunken, während ich mir ständig, wirklich bei jedem Fest was reingehauen habe. Und als ich dann schwanger wurde, habe ich das gelassen.
Ja.
Also aber auch ohne Schmerzen, ne? Es war dann auch nicht mehr wichtig.
Okay. Und wie lange hast du denn nichts getrunken?
Da habe ich dann die komplette Stillzeit nichts getrunken. Dann habe ich kurz was getrunken, dann bin ich aber auch gleich wieder schwanger geworden. Dann wieder die nächste Stillzeit nichts getrunken und dann kam eine Phase, da habe ich dann mal keine Kinder gekriegt. So 5 Jahre. Und da habe ich es auch wieder richtig krachen lassen. Also immer, wenn sich Gelegenheit ergab, zu saufen. Auch so, dass ich mir abends so diese auch zu Hause sitzenden Mutterfreundinnen entweder nach Hause bestellt habe, die dann, ich komme mal halt eben rüber so in der Nachbarschaft, wie das so ist in so einer Reihenhaussiedlung, ne? Und oder aber am Telefon mich mit meinen Freundinnen besoffen habe.
Ach so, okay.
Die Kinder im Bett und wir dann schon, ja, hast du einen Wein? Ja, ich habe auch einen, alles klar, Prost. Und dann geschnattert.
Okay, ja.
Und dann kamen halt wieder 2 Kinder, dann war wieder Stillzeit, Kinder kriegen nichts. Und da muss ich dann schon sagen, da waren meine ersten Kinder schon groß. Ne? Also mein größter Sohn war 11 oder mein ältester Sohn war 11, der nächste 9. Und da habe ich dann doch nach der Stillzeit, als die Kinder noch klein waren, versucht, oder was hat mein Sohn auch gemacht, ich sagte, du, ich habe einen Kater, kannst du mal den Kleinen wickeln? Hat er gemacht.
Oh.
Dankeschön hier an meine Kinder nochmal, aber jetzt auch nicht so, dass der Vater es gemacht hätte, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich auch schnell wieder weiter getrunken.
Ja. Und hast du dir denn zu der Zeit mal Gedanken gemacht, wie das für dich damals war und wie das vielleicht jetzt für deine Kinder ist?
Ich habe mich bemüht, das von meinen Kindern fernzuhalten. Also das zu machen, wenn die im Bett waren.
Ja.
Oder sprich, in diesen Häusern haben ja meistens die Kinder oben die Zimmer, also halt oben waren und die das nicht gesehen haben, weil ich erinnert habe, dass ich das natürlich scheiße fand, als meine Eltern das gemacht hatten, ne? ich habe mich bemüht und war auch der Meinung, dass es funktioniert. Ich bin mir sicher, es hat nicht funktioniert. Kinder sind ja nicht doof, ne?
Ja, genau. Ja.
Und irgendwann, ich wurde auch angesprochen nach den ersten beiden Kindern mal, dass ich ein augenscheinlich problematisches Trinkverhältnis hätte. Das habe ich aber abgetan.
Oh, wer hat dich denn darauf angesprochen?
Das war eine Freundin und die wurde von anderen angesprochen, ob ihre Freundin Anke nicht wohl zu viel trinke. Ja.
Oha, in welchem Zusammenhang ist das hochgekommen? Warst du da auf einer Party mal?
Nee, das war ja auch so, dass ich also auch besoffen telefoniert habe. Und dann sieht das Gegenüber dich ja nicht. Also du kannst ja nicht erkennen, wie besoffen jemand ist, höchstens dann, wenn die Sprache anfängt zu leiern.
Klar.
Und das war dann in dem Telefongespräch so. Und dann hat mein Gegenüber gefragt, sag mal, hast du getrunken?
Ja.
Und natürlich habe ich dann Nein gesagt. Aber dann kam halt die Thematik, dass sie gesagt hat, ja, aber es gibt so Leute, die sich, das war eigentlich nett, die sich Sorgen um dich machen. Wobei, weißt du, wenn fremde Leute sich Sorgen um dich machen, vermutest du ja auch so Häme dabei, ne? Oder dass sie dich schlecht machen wollen. Zumindest im besoffenen Kopf vermutest du, ja, was wollen die denn? Die wollen dich
doch nicht schlecht machen. Ja, genau.
So war das, aber da immer noch keine Einsicht, ne? Ich habe einfach weiter getrunken. Abends.
Das ist ja, glaube ich, auch dieser Shift von die wollen mir was Böses oder das geht die nichts an, ja, oder das stimmt ja alles gar nicht. Diese Selbstverleugnung, möglicherweise wirst du ja schon gewusst haben, ja klar, ja, war ich besoffen, ja klar, war das vielleicht um die Zeit nicht so richtig gut und so viel schon getrunken zu haben. Also der Punkt, an dem man erkennt oder auch sich eingesteht, das, was die anderen sagen, das stimmt.
Genau, der wird es gewesen sein. Und dann hast du ja eine Unmenge Scham, empfindest du ja. Und dann verdrängst du. Also ich jedenfalls. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt sofort drum gekümmert hätte, auf keinen Fall.
Nee, weil wenn du jetzt 2 Jahre nüchtern bist und deine Kinder jetzt schon ein bisschen größer sind und zwischen den also nach Kind 2 schon kam das Thema, ist es dir denn schwer gefallen, während der Schwangerschaft und der Stillzeiten nichts zu trinken. Hast du dich denn immer gefreut auf die Zeit danach oder war das so kein Thema?
Nee, das war kein Thema. Gar nicht. Also weder körperlich noch seelisch, ne? Also das ist ja schon auch so, meine Kinder haben mich auch wahnsinnig glücklich gemacht und ausgefüllt. Und aber irgendwann, wenn die dann groß sind und vielleicht auch sich mehr abnabeln und du gar nicht mehr so gebraucht wirst als ganz enge Bezugsperson oder die vielleicht nicht mehr in deinem Bett schlafen oder sowas, ne?
Ja.
Dann mag das Gefühl noch so, ach egal, kannst ja was trinken oder so. Immer so ein ganz unbedarfter und unbedachter Umgang mit Alkohol. Also wie gesagt, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich wollte, dass es sich dreht, mir war es egal, was ich getrunken habe und ich habe hier auch nicht auf Qualität oder was, Hauptsache ballert, so ist es.
Wann wurde dir denn selber erstmalig klar, dass das nicht gut ist, so wie du trinkst?
Das wurde mir tatsächlich, also irgendwie immer zeitverzögert. Ich konnte mir immer sehr gut selber was vormachen, als mein Mann und ich uns getrennt haben. Da bin ich in eine eigene Wohnung mit meiner Tochter. Und da hatte ich eigentlich vor mit ihr so, ich muss dazu sagen, dass mein Mann Alkoholiker auch ist. Das heißt auch oder ist und auch richtig schlimm. Aber das heißt, aber da wollen wir ja gar nicht abstufen, ne? Also es war auch wirklich bei uns dann Familienthema. Nur ich habe mich für den besseren Trinker oder die bessere Trinkerin gehalten, weil ich halt Wein und Bier getrunken habe und eher Whisky und sonst was.
Aber warte mal, anfangs ist denn dein erster Mann, mit dem hast du alle Kinder, oder?
Ja, ja, alle. Ja, das ist irgendwann gekippt. Irgendwann
ich wollte gerade sagen, weil am Anfang hat er wenig getrunken, bis nicht. Okay.
Also und als ich dann immer mit den Kindern beschäftigt war, der hat auch im Schichtdienst gearbeitet. Da bei ihm fing es im Schichtdienst an, die haben nach dem Nachtdienst haben die sich immer ein Whisky reingestellt. Und dann ist er da irgendwie so reingerutscht auch, ne?
Richtig. Okay, also richtig, richtig schlimm dann.
Ja.
Okay, aber wir wollen ja nicht über deinen Mann sprechen, sondern über dich. Ihr habt euch getrennt.
Und ich wollte dann eigentlich die neue Wohnung auch alkoholfrei halten. So, weil das hätte ich für meine Tochter und für mich ganz schön gefunden, dass diese Problematik raus ist aus dem Leben. Hat aber nicht geklappt. Da ist mir dann bewusst geworden, so hier, Du hast wirklich ein massives Problem, Anke. Du hast gedacht, du machst jetzt dir hier ein schönes Leben mit deiner Tochter in der Wohnung ohne Alkohol und ich habe es nicht gemacht. Also ich habe es getarnt, dann fing das Verstecken an, weißt du? So, dann habe ich versucht, die Flaschen zu verstecken oder dass ich schon wieder getrunken habe. Sie war dann auch schon groß und viel weg abends. Also ich war auch oft allein oder unterwegs. Und da habe ich dann gemerkt, dieser Plan, dass da der Alkohol gar keine Rolle mehr spielt in meinem Leben, der geht nicht auf.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt 5 Jahre her. Genau, und dann habe ich da 2 Jahre hatte ich in dieser ersten Wohnung gewohnt, dann bin ich umgezogen in meine jetzige Wohnung und da hat es auch wieder nicht funktioniert. Da ist meine Tochter schon gar nicht mehr mitgezogen. Also die war vorher schon ausgezogen und diese Wohnung ist hier für mich alleine und da habe ich hier auch alleine gesoffen. Also nicht nur beim Ausgehen, da sowieso und auch immer das volle Programm und auch wenn ich abends ausgegangen bin, nach Hause gekommen bin, nochmal Wein hinterher geschüttet oder so, ne? Und während Corona auch ordentlich und dann auch, ich will mal sagen, auf dem Niveau, so möchte ich, naja, doch, also hier Tetra-Packs, damit ich nicht ständig zum Altglascontainer laufe
Eieiei.
und das nicht klötert. Und wie gesagt, von vornherein war mir ja egal, was ich trinke. Also hätte Sekt sein können. Der Tetra-Pack-Wein war dann obendrein noch schön günstig, was meine finanzielle Situation ein bisschen entspannt hat.
Boah. Aber da war dir schon klar, dass das irgendwie
Aber
nicht
ja.
okay ist, ne?
Aber ja. Und ich hatte auch Freunde, die mir das durchaus vermittelt haben, aber die haben auch gesagt, ist okay, trink weiter, du hast gerade eine scheiß Phase. Also hatte ich auch wirklich, ne? Also das Drumherum war auch nicht gut, aber das war schon beobachtet, also liebevoll beobachtet, ne?
Was hast du denn gesagt, wenn die dich darauf angesprochen haben?
Ich habe mich da gar nicht gerecht, also nicht rechtfertigen müssen. Ich habe gesagt, ja, ist dann so, ich trinke hier aber. Und es war auch schon so, dass ich unruhig und aggressiv war, wenn ich so ein Mini-Weinglas gekriegt habe, weißt du? Da habe ich gesagt, Leute, ihr kennt mich doch, gebt mir ein Wasserglas und macht das voll. Das ist ein Ankelglas. Das war auch schon ein Spruch, ein Ankelglas.
Und warst du denn immer so eine Austrinkerin, also bis zum
Aber
Stillstand der
ja.
Augen? Ja.
Aber ja. Auch das. Also kompletter Kontrollverlust. Eigentlich, ja, immer, immer. Es ging nicht mit einem Glas. Ging nicht.
Scheiße, ja. Und sag mal, zu Hause, also mit deinem Mann, du hast ja eingangs gesagt, der Alkohol war jetzt nicht ein Trennungsgrund. Jetzt sagst du, dein Mann ist Alkoholiker, der ist also noch am Glas,
Weiß ich
demnach.
ehrlich gesagt nicht so.
Ihr habt nicht so den Kontakt.
Nee. Nee.
Okay. Aber das, ich meine, wenn du ein Alkoholthema hast und dein Mann ein Alkoholthema hat,
Ja.
das verträgt sich ja auch nicht besonders gut wahrscheinlich, ne? Oder?
Wir hatten das auch getrennt. Unsere Lebenssituation war auch so, der war unten im Keller, da hat er so ein Arbeitszimmer in Anführungsstrichen gehabt und hat da immer Computer gespielt. Männer, lasst es sein, das ist nicht gut für eine Beziehung. Und dabei hat er getrunken, ne? Und dabei in dem Zimmer hat er auch geraucht und das war so richtig so ein, tja, da warst du in der Raucherkneipe, aber da standen noch die Flaschen, frag mich nicht, da standen noch 40 Rumflaschen rum und Whisky und all so ein Kack. Also es war richtig ekelig. Und ich war halt eine Etage drüber im Wohnzimmer und habe mir dann den Wein reingestellt. Also es war dann auch ein Nebenher und kein Miteinander mehr. Und er ist dann mal zur Kur gefahren und hat dann jemand anders kennengelernt.
Crash hätten. Okay, also denn kann ich aber, glaube ich, schon festhalten, denn war der Alkohol doch ein Treiber, oder? Weil
Ja, auch.
ihr habt
Ja.
denn beide euer Leben so nebeneinander hergelebt. Und das wäre ja
Ja, aber
wahrscheinlich nicht passiert, wenn ihr beide nicht getrunken hättet, oder?
ja, da gehe ich auch von aus. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht wäre man dann auch, ach, man weiß ja nie, wie die Wege gegangen
Nein,
wären.
natürlich nicht. Aber
Ja, ich
ich kann
weiß.
dir zumindest sagen, wenn einer im Keller ist und der andere im Erdgeschoss, um in Ruhe zu saufen und zu qualmen,
Ja,
dann.
hätte keine Zukunft gehabt. Und ja, war sicherlich auch ein Grund. Man hätte früher, vielleicht nach den ersten 2 Kindern halt schon als mir das gesagt wurde, einen anderen Weg einschlagen müssen. So wäre es sicherlich gewesen.
Ja, aber das ist ja immer der Punkt, ja. Also dieses eine, das Wissen und das sich eingestehen, ja. Und das Thema, du hast es ja gesagt, diese Scham ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Ja.
Ja, zu sagen, ja, ich gestehe vor mir selbst, ich habe ein Problem. Das ist, glaube ich, das Allerschwerste, oder?
Ja, doch.
Ja. Und da möchte ich mal sagen, es geht ja hier um dich, aber ich möchte jetzt von mir noch mal was erzählen. Ich glaube, ein leichter Weg, um da rauszukommen, auch aus dieser Scham, ist eben das, was ich immer wieder sage, probier es einfach mal 4 Wochen aus und guck, wie es dir damit geht.
Ja, bestimmt.
Ja, und guck dann, muss ich jetzt trinken? Ja, dann habe ich ein Problem, muss ich nicht trinken? Dann hatte ich vielleicht ein Problem und dann kann ich es auch sein lassen.
Ja.
Ja, und dann kannst du das einfach aus deinem Leben gehen lassen.
Und ja, aber ich habe es nicht geschafft, Kai.
Ich sage ja nur, das ist so mein Tipp an die, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie ein Problem haben. Und das kann ich nachvollziehen, aber dann mach es so und dann ist es sanfter. Und okay, du konntest das dir nicht eingestehen.
Nee, ich konnte es mir nicht eingestehen. Mhm. So ist das. Aber nochmal dazu zu den Leuten, die das jetzt erkennen. Ne? Die sind wahnsinnig mutig.
Mhm. Ja. Genau.
Ja.
Und ich finde, diesen Mut muss man auch nicht sofort nach außen tragen, sonst kann man ja erstmal mit sich selber ausmachen.
Das stimmt wohl.
Mhm. Ja, und man muss auch nicht sagen, guck mal, ich bin Alkoholikerin, ich muss jetzt aufhören zu trinken, sondern man kann einfach sagen, ich lasse es jetzt mal und erzähle das gar nicht.
Und wie gesagt, vor einem Jahr, nach einem Jahr nicht trinken, hätte ich da mit dir noch nicht drüber sprechen können. Das hätte nicht funktioniert. Hatte ich mir viele Sachen noch gar nicht eingestanden.
Ja. Okay, also du warst mit deiner Tochter allein in der Wohnung, hast heimlich getrunken, was sie aber garantiert ja mitgekriegt hat, oder?
Ja, ja, klar.
Wie alt ist deine Tochter jetzt?
Die ist jetzt 22.
Okay.
Das heißt, sie wohnt neben mir und, das möchte ich damit stolz sagen, auch sie trinkt nichts.
Ach, wie schön, ja. Ist gut.
Das stimmt. Da habe ich sie so ein bisschen mitgerissen auch, ne?
Ja, weil sie ja vielleicht auch gesehen hat, was das mit dir gemacht hat, ne?
Ja.
Dass dir das nicht gut bekommen ist.
Ja, bestimmt. Oder und natürlich auch aus Solidarität, ne?
Ja. So. Aber dann weiß sie ja auch, wie gut es ist, nichts zu trinken.
Ja.
Und dass man sich da möglicherweise viel erspart. Und genau, das ist eben dieser Shift ja von unserer Generation, so aus den 60ern, in den 60ern geboren, zu heute. Das ist einfach anders, ja. Finde ich auch wirklich gut.
Ja. Obwohl, weißt du, als meine Kinder, also die Ältesten, so 16, 17 waren, war es ja auch Standard, also unter uns, würde man sagen, Vorstadtmüttern, dass man sagt, oder dass eine erzählt, ja, ich war im Krankenhaus heute Morgen und habe mit meinem Sohn gefrühstückt. Da wusstest du, ja, warum? Klar, der hat sich abgeschossen, Alkoholvergiftung, Krankenhaus hast abgeholt. War auch normal, ja, war auch normal.
Ah, okay. Aber das war das sind diese Generation Alkopops, oder?
Ja, könnte sein. Nee, weiß ich gar nicht. 90 geboren, ist das die Generation Alkopops?
Ich glaube ja. Doch. Anfang der 2000, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube so Anfang der 2000er kamen diese Alkopops, wo die Kinder plötzlich gemerkt haben, oh, ich kann mich hier ganz lecker abschießen.
Möglich, also das ist möglich. Mhm.
Das war mal ganz schlau, diese Dinger so zu besteuern, dass sie nicht mehr, dass sie komplett vom Markt verschwunden sind, weil das ging damals richtig nach unten.
Ja. Ja. Genau. Okay.
Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo du dir eingestanden hast, ich will und muss und möchte was verändern.
Das war gar nicht so. Der Punkt war, das war Silvester tatsächlich. Ich mache mir eigentlich keine Vorsätze oder so. Ich war bei einer Silvesterfeier und hatte meinen Hund dabei. Und wollte eigentlich früh nach Hause gehen, also nach 12. Auch weil ich nicht so viel trinken wollte. Ich habe es mir ja immer vorgenommen, nicht so viel zu trinken, was ja nie funktioniert hat. Okay, und dann war das aber so, dass es dann so viel Geböller auf der Straße war. dass ich gar nicht losgehen konnte mit meinem Hund. Und dann musste ich halt noch 1,5 bis 2 Stunden warten. Und in diesen 1,5 bis 2 Stunden habe ich mir dann doch noch wieder so viel in den Kopf reingeschüttet, dass ich beim Zurückgehen haargenau wusste, scheiße, du hast morgen Kopfschmerzen und das wolltest du nicht und du wirst katern. Und dann bin ich an einem Haus vorbeigelaufen, wo eine Freundin wohnt, von der ich weiß oder von der ich damals wusste, dass sie überhaupt nichts trinkt und noch nie getrunken hat. Und mein Herz war neiderfüllt. Ich kassiere das Haus linksseitig und denke, und du hast keine Kopfschmerzen, aber ich werde sie haben. Ich habe einen Scheißkater morgen und du nicht. Und dann habe ich gedacht, und eigentlich finde ich dich so als Vorbild auch richtig toll. Und dann habe ich gesagt, so, und das war hier für mich jetzt das letzte Mal. Ich will nie wieder einen Kater haben und mir nie wieder einen Scheißtag gönnen. Und dann habe ich es gelassen.
Okay, das heißt, der Auslöser, nicht mehr zu trinken, war für dich die Motivation, keinen Kater mehr zu haben.
Ja, genau. Nie wieder katern.
Spannend. Das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ich weiß es nicht. Aber das waren keine schönen Tage mit Kater. Und da ich ja dann gegen Ende ungefähr jeden zweiten Tag richtig viel getrunken habe, nächsten Tag einen Kater hatte, nicht getrunken habe, dann wieder getrunken. Also ich hatte ja dann eigentlich alle 2 Tage einen Kater. Mal mehr, mal weniger.
Auch kein Leben, ne?
Nee, ja. Und das wollte ich dann auch nicht mehr, ne? Und das hat auch tatsächlich sofort funktioniert. Sofort.
Wie war denn das? Also, okay, du hast jeden zweiten Tag getrunken.
Ja.
Wie war denn das für dich, nachdem du so eine Woche nichts getrunken hast? Also Anfang Januar 22.
Anfang Januar 22, ja, ein Jahr nach dir, ne? Das war toll. Ich habe sofort mir Podcasts gesucht. Sofort, also gleich Neujahr habe ich angefangen. Nämlich der Tag, an dem ich dann den letzten Kater hatte. Und habe auch ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war, ist auch irrelevant. Auf jeden Fall habe ich ein wunderschönes, glitzerndes Tagebuch gehabt. Rosa Glitzer, das ich sowieso beschreiben wollte. Und dann habe ich angefangen, dieses Tagebuch zu schreiben. Also warum ich das mache und sowas. So ein bisschen wie so ein Vision Board schriftlich halt. Und das, ich habe es aufgehoben, weil manchmal zeige ich das Leuten, die hierher kommen, weil das so unglaublich ist, was das auch, also du siehst, was es mit mir gemacht hat, nicht mehr zu trinken am Schriftbild.
Ja.
An der Handschrift, ne? Also die ersten Tage habe ich gekritzelt und gekrakelt und sowas. Und nach 4 Wochen habe ich ein so gleichmäßiges Schriftbild bekommen, dass ich gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein. Was ist denn hier los gewesen mit mir?
Ja, wie krass, ne?
Ja, und wenn du das schon also an der Handschrift siehst, ne, was muss das denn alles machen, wenn das dieser Alkohol komplett deinen Körper verlässt, ne?
Ja. Wahnsinn. Und hast du dich denn von Anfang an gut gefühlt?
Ja, richtig toll. Ja? Richtig gut. Richtig, richtig gut.
Was hast du denn zuerst, was ist dir zuerst aufgefallen?
Also ich bin ganz schnell ganz fröhlich geworden.
Ach.
Ja. Fröhlich und unbeschwert.
Wo du doch eigentlich fröhlich und unbeschwert warst, wenn du viel getrunken hast.
Ja, es hat aber eine völlig andere Qualität gehabt.
Das war dir klar. Also es fröhlich und ausgelassen, nüchtern ist ein anderes fröhlich und ausgelassen betrunken.
Ja.
Okay.
Also ich kann wirklich sagen, die letzten 2 Jahre, das ist täglich, dass es mir täglich besser geht. Täglich, wirklich. Immer noch. Also es ist nicht diese Pink Cloud, die hatte ich auch. Natürlich, weil man sich so unglaublich wohlfühlt, aber alles ist besser. Alles.
Irre, ne? Ja, ich kann das nachempfinden. Für mich ist das ja auch genauso. Und ich finde auch immer noch, dass es jeden Tag immer noch mal einen Ticken besser geht.
Ja, völlig irre. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Also was richtig schön wäre, wäre, wenn Menschen, die noch drinstecken, wenn die einen Tag erleben könnten, weißt du, wie ich den jetzt habe. Und selbst wenn das ein Scheißtag wäre, der wäre immer noch 20.000 Mal besser als das, was du in deiner noch trinkenden Lebenszeit erlebst.
Ja. Kennst du denn so graue Wolken in nüchternen Phasen? So eine depressive Stimmung?
Ja, schon
Boah.
mal, schon mal, aber nee, eigentlich. Also da denkst du mal, ja, das ist aber jetzt scheiße und so, aber tatsächlich bin ich dann doch so klar im Kopf, dass ich genau weiß, ja, geht vorbei, ne? Ist dann so. Das
Ich
ist
meine, zu
dieses.
der Zeit, als du noch getrunken hast. Also.
Ach so, das. Ja, natürlich. Mein Leben hatte gar keine Freude und keinen Sinn beim Saufen. Ich fand alles scheiße. Ich habe keine Lust gehabt zu arbeiten. Ich hätte am liebsten wirklich nur im Bett gelegen, Decke über den Kopf und gar nichts gemacht. Also.
Und das ist so verrückt, ja, dass sich plötzlich die Perspektive so ändert,
Ja.
weil du machst eigentlich das Gleiche, hast denselben Job, dieselben Kinder, dieselben Nachbarn und plötzlich ist das alles gar nicht mehr
Ja.
blöd, oder?
Ja, völlig verrückt. Das ist echt eine gute Sache. Also Leute, die jetzt noch trinken, macht das auch. Besser ist das.
Und
Und
jetzt.
dann, also letztes Jahr war ich ja bei euch in Hamburg bei dem Nice Dry, ne? Hattest du ja bestimmt gesehen. Und das war das erste Mal auch, also dass meine Tochter auch mitgefahren. Und das war das erste Mal, dass ich bei so einer Abendveranstaltung war mit mehreren Menschen, durchaus. An der, also das fand ich so richtig faszinierend. Da war so auch zum späten Abend hin eine unglaubliche Dynamik im Raum von nüchternen Menschen. Weil du hast ja nie abends um 23 Uhr oder um 22 Uhr 30, sei mal irgendwo, da ist immer jemand besoffen. Immer
Ja, stimmt.
wurde angezecht. Ne? Und da waren halt viele Menschen, die alle nüchtern waren. Und da wurde nicht gepöbelt, da wurde nicht gekotzt, du wurdest nicht geschubst. Und ja, ist ja so. Und das war so richtig, richtig toll. Ne? Also es sind alles so Sachen, die ich jedem wünsche, das zu erleben.
Ja, aber das ist ein schöner Ansatz, ja, zu sagen, ich wünsche mal jedem, der noch trinkt, einen Tag oder mal überhaupt dieses Gefühl zu haben, wie es ist. Also nicht nüchtern zu sein, sondern so richtig klar im Kopf.
Ja.
Und da brauchst du halt ein paar Monate für, um das erleben zu können, um da so, um das zu spüren, wie das ist, ja.
Ja, das ist so. Das heißt ja auch Sober Curiosity, also es bleibt spannend, denke ich, ne?
Und jetzt sag mal, warum konntest du denn nicht vor einem Jahr mit mir sprechen?
Weil ich mir noch nicht eingestanden habe, wie schwer die Problematik war, die ich hatte. Das konnte ich nicht. Also ich bin jetzt auch noch angepisst, wenn Leute mich labeln wollen, ne? Guck mal, also es war bei der Arbeit war das neulich so. Da hatte einer, ich glaube, ist ein bisschen auf den Dry January aufgesprungen, ne? Und hat so gesagt, ja, ich trinke ja nichts mehr oder ich trinke ja auch nichts mehr diesen Monat und ich schlafe viel besser und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, willkommen in meinem Leben. Und dann hat der gesagt, ja, ich musste ja nicht aufhören.
Ah,
Ja,
ja.
was? Also erstmal war das nichts, was ich im Dienst oder so kommuniziert hätte, ne? Und ich fand das auch, also frech, ich musste ja nicht aufhören. Ganz ehrlich, hier muss gar keiner aufhören. Muss niemand. Und jeder, der trinkt, macht Scheiße mit seiner Gesundheit, egal ob er jetzt eine körperliche oder sonst was Abhängigkeit hat. Das ist für jeden Menschen Scheiße. Nur du wirst ja, wenn jemand dir sagt, du musstest ja aufhören, bist du ja sofort stigmatisiert. Und das finde ich eben nicht gut, ne?
Ja, das ist einfach assi, ne? Weil das natürlich für diesen Menschen, für den ist das die Legitimation, nach dem Januar weiter zu
Ja,
saufen.
und er
Ja,
bewertet mich negativ, ne?
genau. Weil er sagt, du bist schlechter als ich. Ja, ich darf
Genau.
trinken, weil ich ja kein Problem habe. Ich trinke ja nicht jeden zweiten, sondern nur jeden dritten Tag, aber dafür doppelt so viel. Ja. Ich bin besser als du. Und das finde ich, das ist schäbig, sowas.
Ja, immer, ne?
Voll.
Ja, und das ist ja auch bei den vielen dieser Sober-Podcasts ist es ja auch so, dass man auf die Gemeinsamkeiten gucken soll, ne? Bei Leuten, die trinken. Also zumindest habe ich das da rausgehört. Und weißt du was? Also ich habe daraus aber auch gezogen, dass ich das nicht nur mache mit substanzabhängigen Menschen. Auf die Gemeinsamkeiten gucken, das versuche ich jetzt wirklich auch im anderen Leben umzusetzen. Und nicht immer gleich zu judgen, ne?
Sag mal.
Ja, Gott, wenn einer fragt mich nicht, sich bescheuert anzieht. Also für meine Begriffe, ne? dann würde ich normal denken, Alter, du hast ja keine Mutter, ey, wie siehst du denn aus? Ne? Also ja. Keine Mutter, die dir sagt, wie du dich anziehen sollst.
Ja,
dann habe
ich schon verstanden.
Ja, ja. Sondern dann würde ich dir, also dann versuche ich zu denken, so eine Hose hast du auch, Anke, hängt bei dir im Schrank. Mhm. Hast du auch schon, ne? Weißt du, was ich meine? Also halt nicht immer gleich so ja, für mich zu bestimmen, dass, genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Da bemühe ich mich schon. Und das ist auch so eine Aufgabe. Also man kann sich den ganzen Tag mit diesem schönen Thema beschäftigen, dass man eigentlich sein Leben durch das Nichttrinken von Alkohol in jeder Ebene verbessert.
Ja, ich finde dieses mit dem Bewerten, ja, und also wenn ich sagen würde, ich bewerte nicht, ja, dann würden alle, die mich kennen, sagen, du lügst, ja, weil
ja.
Ich schon auch manchmal Vorurteile mit mir herumtrage, nicht auf Rasse, Geschlecht oder Zugehörigkeit, gar nicht. Da wirklich überhaupt nicht, sondern wenn ich jemanden sehe, der eine komische Hose trägt, ja, wo ich dann, ja, da bin ich vorbelastet.
Ja.
Und ich kenne eben Leute, die mir dann sagen, hey, oder wenn es darum geht, jemand benimmt sich komisch, ja, so, die dann sagen, hey, vielleicht hatte der einfach einen scheiß Tag, ja, oder vielleicht hat die gerade Ärger zu Hause oder bei der Arbeit, ja, lass sie doch, ja, auch wenn jemand an der Kasse vordrängelt, ja, ich rieche mich auf, ich explodiere dann schnell.
Ja, gerne mal, ne?
Aber, und es ist eine Aufgabe, das finde ich gut, dass du das sagst, sich einfach mal zurücknehmen, einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, also A, vielleicht gibt es für diese Person jetzt im Moment einen Grund, wenn nicht, sei trotzdem gnädig.
Genau.
Und drittens, vielleicht bin ich ja selber auch manchmal ein komischer Vogel.
Ganz genau, ich kann das sehr gut. Also eigentlich bin ich jemand, der sieht einen Menschen und ich weiß sofort, ne, dass er, ob der scheiße ist oder gut. Hm. So, also ich, für mich. Und weißt du, 2 Monate später schäme ich mich in Grund und Boden für meine...
Genau, weil du denkst, ich bin ja genauso.
Ja, oder nee, der ist ja richtig toll. Du warst immer scheiße.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist eine Lebensaufgabe, glaube ich auch. Hm. Und ich bewundere jeden, der dieses Gen nicht hat, der einfach vorurteilsfrei durch die Welt gehen kann, in allen Belangen. Ja. Und nochmal, es geht mir nicht um Aussehen, Geschlecht oder Rasse, das ist mir völlig egal, sondern bei mir geht es im Wesentlichen um Verhalten, ja, wo ich denn auch im Straßenverkehr bin. Da habe ich noch eine Aufgabe.
Ja, aber ist ja auch gut, hat man was zu tun, kann man ein bisschen reflektieren, nachdenken, ist ja immer schön.
Ja, also nochmal die Frage, vor einem Jahr hast du dir das noch nicht eingestanden? Was hat sich denn in diesem Jahr noch verändert für dich?
Ich weiß nicht, vielleicht ist es der Abstand oder auch nochmal das Beschäftigen mit dem Thema. Ich glaube, das ist es eigentlich, dieses, wie Sucht funktioniert. Ne? Es gibt ja jetzt auch viele neue Podcasts und Informationen darüber, wie das alles funktioniert. Und wie soll ich das sagen? Ich gehe besser mit mir um. Ne? Also man hat ja eine andere Art von Selbstfürsorge.
Mhm.
Und ich, die Scham, es hat sich eigentlich, übers Trinken hat sich eigentlich dahin gewandelt, gesagt, du warst echt eine arme Sau.
Mhm.
Und ich habe mehr Verständnis für mich entwickelt, auch im letzten Jahr. Warum ich das gemacht habe und wie es so war. Mhm. Und ja, das war es eigentlich. Also ich habe vieles mir nicht, hätte ich mir nicht eingestanden können und auch wollen. Also wie gesagt, wie schwerwiegend das doch schon war, was ich da gemacht habe. Und das kann ich jetzt mit mehr Selbstbewusstsein. Also durch diese Selbstfürsorge, auch mit dem Leck mich am Arsch, ich bin müde, ich gehe nach Hause, ich will lieber schlafen, anstatt mit euch hier zu sitzen und zuzugucken, wie ihr trinkt, nur um nicht auffällig als Außenseiter oder als Spaßverderber zu wirken. Das hat sich alles für mich normalisiert. Ne? Es juckt mich auch nicht mehr. Also natürlich hat man seine alten Kreise noch. Aber ich kann jetzt auch sagen, nee, du erzählst mir jetzt das dritte Mal das, was du mir vor einer halben Stunde erzählt hast. Ich finde es jetzt auch nicht mehr lustig, ich gehe. Also man geht besser mit sich selber um. Ja. Und ich bin in allem auch mutiger mit mir geworden. Ich probiere andere Sachen aus. Und ja, das hat in dieses zweite Jahr nicht trinken, hat nochmal so ein richtiges... ja, so ein Ding nach vorne gebracht.
Und wie geht dein Umfeld damit um?
Sehr gut, sehr, sehr gut. Also meine Kinder und meine Freunde haben mich sowieso in allem richtig unterstützt. Ne? Also das war sofort so, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr trinken, erst im kleinen Kreis. Und da wurde dann auch, wenn ich da war, auch nicht getrunken. Mhm. Also dass gar nicht so die Versuchung da gewesen wäre, zu sagen, scheißegal, heute darf ich mal. Oder heute gönne ich mir. Die haben das alle sofort akzeptiert und hingenommen.
Ja.
Oder also unterstützt. Das war richtig gut. Also auch mit dem zufolge, dass wir jetzt zum Beispiel Silvester gefeiert haben und dass die komplette Familie alkoholfrei war.
Haben die das für dich getan oder auch, also weil es einfach okay ist für alle?
Also ich glaube, der Anstoß ist schon das Ding, dass sie es für mich machen wollen, aber mittlerweile stellen immer mehr Menschen fest, dass es ohne Alkohol deutlich besser ist.
Ja.
Also und das dann so ein, ja, ne, also ich kann, könnte dir so drei Leute sagen, die schon nicht mehr trinken, weil ich das auch gelassen habe. Mhm. Alles so ein bisschen nach und auch ja gerne mal ins Gespräch kommen darüber und so. Mhm.
Und das Schöne ist ja, das erlebe ich eben auch, wenn ich mit Leuten spreche, die noch, also die, die Alkohol trinken und die fragen, warum trinkst du nicht mehr? Und dann sage ich denen, hey, ich habe festgestellt, es bekommt mir einfach gut, ja. Ich schlafe besser, ich bin ausgeglichener, ja. Ja. Selbst schlechtes Wetter kann mich jetzt nicht, also in Hamburg jetzt inzwischen schon, weil es hier seit 4 Monaten regnet, aber das reißt mich nicht sofort so runter, sondern das ist mir dann egal. Und dann merke ich im Gespräch, wie die drüber nachdenken und sagen, boah, ey, vielleicht trinke ich ja auch ein bisschen viel. Das haben mir schon echt viele Leute gesagt, auch Leute, die ich so kaum kenne, ja, die einfach sagen, vielleicht, ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Und dann treffe ich die wieder und dann sagen die, ey, weißt du was, ich habe jetzt in den letzten 3 Monaten habe ich ein Glas Wein getrunken.
Ja, toll. Ganz
ne? schon erlebt, ja.
Ja, das ist doch echt toll, ne?
Finde ich super. Und ich kenne eben auch Leute, die sagen, ja, ich trinke noch, aber eben für die hat Alkohol nicht so einen Stellenwert. Ja, die sagen, okay, dann trinke ich mal ein Glas und dann ist es für mich fein. Ja, ich war auch eher so Typ Austrinker, also mit einem Glas jetzt mich nicht überraschen können. Also dann habe ich eher noch die Flasche aus der Hand gerissen. Und das finde ich schön, wenn Leute einfach für sich erkennen, hey, dem geht's gut oder der geht's gut und ich probiere das mal aus. Vielleicht kann ich mir da was abgucken.
Ja, also das ist bestimmt eine richtig gute Sache. Ich brauche mal eben Strom hier. Ich gehe mit dir spazieren. Mein Laptop sagt, ich möchte Strom haben. Ah. Wir wollen uns ja nicht hier.
Jetzt gucke ich dir gerade
ohne Abschied. Ach Mensch. So was, das war Absicht. Nein, das war Absicht. Nein, natürlich nicht. Warte, jetzt guckst du aber woanders hin, nehme ich an. Jetzt
sehe ich dir die Wand irgendwie schräg.
Ja. Jetzt.
Sehr gut.
Jetzt ist es wieder gut.
Klasse. Okay, das finde ich interessant, ja, dass du sagst, du hast noch dafür ein Jahr gebraucht, um das für dich so klar zu kriegen, um auch offen drüber zu sprechen, dass es eben für dich, dass du ein Problem hattest, ne?
Ja.
Ein richtiges.
Oh. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also und vielleicht auch, um da nicht so emotional reinzugehen. Also es ist ja schon auch so, wenn man seine Wahrheiten offenbart, dass man auch gerne mal heult oder so, ne?
Ja, das hatte ich ja hier in 100 Interviews noch nie.
Ja, guck mal an.
Also
ich könnte jetzt sofort heulen, wenn du sagen würdest, ja, mach mal. Könnte ich sagen, okay, jetzt, wenn ich mir das alles so reinziehe, dann könnte ich dir auch hier Tränen rausdrücken.
Nee, das provoziere ich ja nicht. Ich hatte, glaube ich, 2 Mal Leute, die feuchte Augen hatten und ich selber war ja auch einmal kurz davor, ein Interview abzubrechen, weil ich weinen musste, tatsächlich. Ja. Mhm. Und wenn ich dran denke, wird mir schon wieder ganz komisch. Da ging es um Depression. Das hat mich echt angefasst, das Thema. Das ist ganz, ganz übel und bewegt mich immer wieder.
Ja.
Naja, aber wir wollen ja über die fröhlichen Dinge des Lebens sprechen.
Genau.
Genau, also, ja, aber deine Freunde mit, also, wie war denn das? Warst du immer die treibende Kraft, die immer am meisten getrunken hat oder haben die anderen auch so viel getrunken wie du?
Ja, also ich denke, ich habe, ich weiß noch eine, die sich genauso gegeben hat. Nein, ich glaube, ich habe schon sehr viel getrunken. Also ich möchte mal sagen, ich war oft tagesvollste. Das habe ich schon geschafft.
Mhm. Ja. Freuen die sich jetzt für dich und sagen, na, Anke, wie gut, dass du jetzt davon weg bist? Oder?
Ja.
Ja, ne?
Also die meisten schon. Ich habe aber natürlich, aber die werden mich hier auch nicht hören. Viele, die natürlich für meine Begriffe richtig, richtig im Game sind, ne? Wo ich auch denken würde, komm, es wäre so viel schöner, du lässt das. Aber ich weiß ja auch, wie selbstüberzeugt man ist. Also ich kenne zum Beispiel, ich weiß nicht, du hattest auch mal ein Mädchen oder eine junge Frau da mit dem Thema Essstörung auch mit drin, ne? Also das hatte ich zeitweise auch, dass ich tatsächlich lieber nicht gegessen habe, um mir dann meine Kalorien, die ich pro Tag darf, in Anführungsstrichen, mir mit Wein reinzuziehen. Oder auch, also es war auch durchaus System, dass man nicht gegessen hat, damit sich das schneller dreht und ballert, ne? Also das, und da kenne ich auch genug Leute, die das heute noch so machen. Und ich kenne auch genug Leute, die auch ja, sich so offensichtlich in die Tasche lügen, dass sie nicht viel trinken würden. Also ich habe mal mit jemandem zusammengesessen, am Montagmittag im Café, der sich, habe ich nicht, einen Prosecco reingestellt hat oder wie heißt das Zeug jetzt, Aperol Spritz, und ernsthaft behauptet hat, er würde nur freitags trinken. Und wir sitzen da montagmittags zusammen, ne? Und ich, so ist es halt, da kenne ich noch genug, aber ich mache keinen, auf keinen Fall einen Vorwurf. Ich habe es jahrelang, habe ich mich selber beschissen.
Und wäre es eine Option, den Leuten mal einen Hinweis zu geben, dass du
Nein, die
dir
wissen
Gedanken
das.
machst? Das wissen sie.
Eigentlich wissen das alle. Und meine bloße Anwesenheit vermittelt denen das ja schon. Das weißt du ja, man spiegelt ja. Und da ist man in manchen Situationen vielleicht auch nicht ganz so gern gesehen. Oder so. Aber das kommt dann auch, ich mache ja auch alles Mögliche, weißt du, durch diese Selbstliebe, die man entwickelt, wenn man nicht mehr säuft, achtest du ja auch in anderer Weise auf dich. Ich esse kein Fleisch mehr. Man, das habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber also du fängst ja auch an, dich gesünder zu ernähren. Du machst ja irgendwie mehr Sport, du gehst mehr spazieren. Also dieses auf sich achten hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man sich kein Gift mehr reinschüttet. Also guck, ich habe, das
Stimmt.
weißt du, ich habe auch aufgehört zu rauchen, ne? Das ist ja auch so ein Ding, was ich im Leben nicht gemacht hätte, würde ich weiter trinken.
Klar, denn ich kenne das von mir, dann lese ich ein Buch. Ja, ich habe früher sehr gern gelesen, habe ich jahrelang nicht gemacht. Und klar, jetzt wird mal gelesen. Und, Entschuldigung. Was ich auch wirklich lustig finde, das beobachte ich jetzt immer wieder, wenn ich abends ins Bett gehe und irgendwie noch eine Serie gucken will oder sonst wie. Und dann irgendwann denke, es ist erst 22 Uhr und denke, ja und? Dann mache ich halt jetzt das Licht aus und
Ja,
schlafe, ja.
genau.
Weil ich weiß, ich verpasse nichts.
So ist es.
Das finde ich ganz erstaunlich und es ist vielleicht auch mal ein Hinweis. Oh, warte mal. Sag mal. Keuch, keuch. Auch vielleicht mal ein Hinweis, mal darauf zu achten, für die Leute, die was trinken. Man geht nicht eher ins Bett, bevor nicht das Glas leer ist, die Flasche leer ist oder ein bestimmter Zustand erreicht ist.
So ist es.
Und das ist eben total bescheuert.
Ja.
ja, weil man dadurch auch noch mal weniger schläft und noch mehr trinkt.
Auf jeden Fall. Du, ich habe ja auch, wie gesagt, ich fand das ja immer geil zu trinken und ich fand ja Leute, die nicht trinken, auch wirklich bescheuert und spießig im Allgemeinen. Und jetzt, ich habe einen Hund, ich gehe früh oft mit dem Hund raus und ich glaube, gerade gestern oder vorgestern habe ich so beim Gassi gehen, das lass es 6:30 gewesen sein, die ersten Vögel zwitschern hören. Und dann bin ich jetzt wirklich durch meine Straße und habe gedacht, na Anke, du kleine Spießerin, freust du dich richtig nur, dass du wach und fit bist und die Vögel hörst und das Leben ist einfach schön und alles nur, weil du nicht mehr trinkst. So war das oder so ist es.
Ja, und es ist interessant, dass du auch nach über 2 Jahren, die das noch täglich ins Bewusstsein rufst, aktiv, ne?
Immer. Ich wollte aber noch mal dazu sagen, also es klingt jetzt, also das mit dem Alkohol trinken aufzuhören, das fiel mir ja wirklich leicht, muss ich wirklich sagen, ne? Aber also dadurch, dass ich dann jetzt auch aufgehört habe, das Rauchen nicht mehr zu machen, aufgehört habe, das Rauchen nicht mehr, irgendwie rede ich.
Ja,
Aber
genau.
also das aufzuhören zu rauchen, ist mir deutlich schwerer gefallen. Und das wäre was gewesen, da hätte ich gedacht, da habe ich gar nicht das Thema mit, weil ich habe manchmal 3 Tage nicht geraucht. Ich habe auch manchmal eine Woche nicht geraucht. Mhm. Und als ich mir aber so gesagt habe, so und jetzt will ich es ganz lassen, da ist es plötzlich zum Problem geworden in meinem Kopf. So. Mhm. Und das, ich habe im September aufgehört und ich habe heute noch Phasen, wo ich denke, oh geil, jetzt kannst du wirklich gut eine rauchen. Mhm. Und so. Und es geht auch nur, weil ich hier keine im Haus habe. Hätte ich welche im Haus, würde ich rauchen. Und das hat mir aber nochmal mehr Verständnis dafür gegeben, dass Leute auch Rückfälle haben, ne?
Ja.
Also das hatte ich jetzt erst so, ich dachte, ach, ist doch gar nicht so schwer, was stellt sich so an, auch manchmal in unserer WhatsApp-Gruppe so, ne? Mhm. Aber es ist einfach, also es ist schon immer großartig, wenn die Leute sich überhaupt auf den Weg machen.
Finde ich auch. Ja. Ich glaube, der einzige Weg, einen Rückfall vorzubeugen, ist ganz konsequent, immer Nein zu sagen und sich immer wieder bewusst zu machen, wie groß das Risiko ist, dass es eben nicht bei einem Glas oder auch einer Zigarette bleibt.
Ja, und wie gesagt, also dieses eine Glas, das bringt, was willst du mir mit? Dieser Vergleich mit Rattengift, den finde ich ganz großartig. Man trinkt ja halt auch kein Rattengift, auch nicht in kleinen Mengen.
Um mal zu probieren, was dann passiert, ja.
Ja, ne? Und schon gar nicht regelmäßig und schon gar nicht so, dass man irgendwie gar nicht mehr kann. Mhm. Oder so. Das macht ja keiner, wenn man sich immer wieder sagt, dass das echt ein Gift ist.
Ja.
Und nicht irgendwie, dann finde ich es auch, das hilft einem noch mal ein bisschen, ne?
Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja, und auch, da habe ich gestern gerade mit jemandem drüber gesprochen, auch teure Weine sind am Ende, da ist halt Ethanol drin, ja.
Ja. Ja, Ethanol ist Ethanol.
Ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen. Ich habe mal, wir hatten mal eine lustige Runde mit 12 Leuten und wir sollten unseren Lieblingswein mitbringen und einen guten Billigwein. Ja, und auf diese, also wir 24 Flaschen Wein insgesamt. Mhm. Und Platz 2 aller Weine ist der 2,99 Wein von Aldi gelandet.
Ja, sehr schön.
Wo eben jeder, der sagt, ich verstehe was von Wein, sagen würde, das ist Plörre.
Ja.
Und da geht es dann tatsächlich um die Geschichte, die um den Wein erzählt wird, die Präsentation, die Flasche und so weiter. Ja, und wenn du nur das Zeug vor dir hast, ist es scheißegal, was du trinkst.
Das ist was, was ich auch wirklich überhaupt nicht, da werde ich echt aggressiv und das möchte ich nicht hören, wenn diese Weinscheiß-Gelaber-Geschichte anfängt, ne? Wirklich, verlasse ich den Raum. Ja, ich trinke den hier, der ist am besten, weil bla bla, nee, am Arsch ist es nicht. Mhm. Und das irgendwie hat doch auch jeder Mensch andere Geschmacksnerven oder Knospen oder wie das heißt. Also es ist, glaube ich, müßig. Nee, das kann ich nicht hören. Bitte erzähl mir gerne, du trinkst, weil du trinken möchtest und weil sie es dreht, aber nicht, weil es dir schmeckt. Das ist gelogen.
Ja, weiß ich immer nicht, ne? Also ich glaube, es gibt Menschen, die sehr feine Geschmacksnerven haben und die auch Dinge herausschmecken aus einem Getränk. Das glaube ich schon, wie auch aus einem Parfum oder so. Mir ist das immer abgegangen. Also ich habe mir mal gerne die Geschichten angehört, um dann einen Grund zu haben, um eben genau diesen Wein zu trinken. Mhm. Aber mir persönlich ging es immer darum, okay, Schotten auf und Fluten.
Aber hast du das nicht auch mal gesagt, dass eigentlich nur das schmeckt, was Kindern schmeckt und alles andere ist antrainiert? Kam das nicht von euch oder von dir irgendwie?
Das kann sein, das klingt sehr schlau, dann muss es von mir sein, ja.
Ja, ja, ist so, ne? Ja, danke dann dafür.
das kann sein, bin ich so schlau? Nee, bin ich nicht. Aber ich finde, das ist ein guter Spruch, weil ich habe eine Klientin hier, die hat mir gesagt, die hat jetzt eine ganze Zeit nichts getrunken und fühlte sich verpflichtet, ein Prosecco mitzutrinken. Ja? Mhm. Sie war eine doofe Idee, aber hat sie gemacht und trinkt diesen Prosecco, den sie immer gern getrunken hat und sagt, das hat total scheiße geschmeckt, hat sie gleich weggestellt, weil sie sich das nämlich, und da kommen wir zu dem Punkt, sich das abtrainiert hat. Ja. Also was man sich antrainiert, ich habe monatelang gebraucht, um Bier zu mögen damals als Jugendlicher. Ja. Irgendwann schmeckte mir das denn. Ja.
Ja.
Da habe ich Monate für gebraucht, auch total bescheuert, weil das cool war und man muss halt Bier trinken, das muss man sich angewöhnen.
Ja.
Und so kann man sich das eben auch wieder abgewöhnen. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt ein Glas Rotwein trinken würde, so, dann würde ich das kotzen kriegen.
Wahrscheinlich, das schmeckt, ich glaube, das schmeckt auch nach Kotze. Dieses Säuerliche, ne?
Ja, vielleicht die Magensäure, ja, genau.
Ja, ich habe mir antrainiert, Oliven zu mögen. Das finde ich ist so ein gutes Beispiel, ne?
Also, ja.
Du fängst mit einer an und denkst, was hast du denn da im Mund, ne? Und aber je öfter man immer irgendwie mal Oliven isst, umso mehr kommt man rein. Also ich glaube, das ist mit Alkohol, mit diesem reinen Alkoholgeschmack auch so.
Bestimmt, ja. Das glaube ich auch. Aber ich muss mir das mal, das habe ich nicht gesagt, oder?
Komm, wir belassen es jetzt dabei, Kai. Danke für diese schöne Offenbarung.
Ich höre mir jetzt alle 140 Podcast-Folgen durch, wer das gesagt hat. Ja, ja, super. Was ist denn dein Tipp, Anke, für deine Hörerinnen und Hörer?
Ja, mein Tipp, also für die, die uns jetzt hören, das sind ja Leute, die schon dabei sind, denke ich, ne?
Die wobei so sind?
Nicht ja, mehr die dabei sind, nicht mehr trinken. Trinken, ja, oder die sich einfach über ihre...
Also ich kenne da keine Statistik, aber ich glaube, es sind auch viele dabei, die gerne nicht mehr trinken möchten oder mal hören, also einfach mal auf die andere Seite gucken, um zu sehen, was ist denn da noch so, was gibt es da noch?
Ja, was mein Tipp? Versucht es, einfach dranbleiben, immer wieder von vorne, wenn es nicht funktioniert. Irgendwann wird es schon hinhauen. Denke ich mal.
Okay.
Also und sich natürlich mit der Thematik auch befassen. Ne? Also das Wegschieben bringt nichts. Man kann diesen Dry January machen, dann wird man merken, dass man zu viel getrunken hat vorher. Und dann sollte man vielleicht nicht sagen, okay, mache ich nächstes Jahr wieder, sondern mal gucken, ob man nicht doch dabei bleibt, nichts zu trinken.
Ja.
Und sich also so ein bisschen mental auch ein bisschen machen, dieses ich darf nicht mehr trinken. Das ist halt eine super Sache, wenn man das im Kopf hat. Wenn man sich die Freiheit gibt, einfach nicht mehr zu trinken und frei zu werden von diesen ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen.
Also nicht sagen, ich darf nicht. Oder sagen, ich darf nicht.
Also man sagt, ich darf nicht mehr trinken. Nein, also ich erlaube mir nicht mehr zu trinken.
Ah, guck mal, genau. Okay,
dann ja. Also ich entscheide jetzt für mich, dass ich mir die Freiheit gebe, einfach zu sagen, ich befreie mich davon, trinken zu wollen, zu müssen.
Okay, ja.
Und so, sondern das macht ja ganz viel mit einem, wenn man sich die innere Freiheit gibt, als freiheitsliebender Mensch. Ne?
Ja. Also das nicht als Zwang sehen, sondern als freiwillige eigene Entscheidung.
Ja, und auch dankbar damit umgehen, dass man die Freiheit hat, das zu tun.
Ja.
Weil guck mal, ich hatte dir ja gesagt, dass ich Diabetiker bin, ne?
Mhm.
Und da habe ich, das habe ich 2020 gekriegt und da habe ich eben viele Freiheiten nicht mehr. Sondern da habe ich diese Krankheit und da muss ich Sachen machen, die ich gar nicht mehr selbst entscheiden kann. Und solange man doch in der Lage ist, gesundheitlich schwerwiegende Folgen von sich abzuweisen und das bewusst und fröhlich ist es besser, als wenn sich die Probleme halt noch verstärken. Ne?
Ja. Ja, das finde ich schön.
Mhm. Mhm.
Guter Tipp.
Ja. Ja, und auch vielleicht für die Menschen, die noch dabei sind, erstmal nett mit sich zu sein und auch nett zu anderen, die noch trinken.
Mhm.
Also Verständnis ist schon ein großes Ding, denke ich.
Mhm.
Ja, so ist das.
Und Anke, wie möchtest du denn grüßen?
Auf jeden Fall meine lieben Kinder, die mich immer unterstützen und meine Freunde und auch meine, die beste Chorleiterin Bremens, Bettina Pilster, dieses nüchterne Beispiel. Da wird sie sich bestimmt freuen. Und wirklich alle, die sich auf den Weg machen und gemacht haben und die Problematik in ihrer Familie haben.
Schön.
Es kann gut werden und es wird immer besser, Leute. Täglich.
Schönes Schlusswort, Anke.
Ja, oder Kai? Haben wir gut gemacht, ne?
Sehr gut haben wir das gemacht. Ich danke dir.
Ach so, danke, und Leute, hier, meldet euch bei Kai. Das ist gar nicht schlimm. Habt keine Angst.
Genau, ich sage das ja nicht mehr. Das habe ich ja
besprochen. Nee, aber deshalb habe ich das ja gesagt.
Sehr gut, danke.
Ja.
Danke, Anke.
Ja. Oh, wo kommt das bloß her?
Ja, das weiß ich auch nicht. Du. Nicht von mir, das kann ich sagen. Ingolf Lück war es.
Ja.
Alles Gute, vielen, vielen Dank, Anke. Und wir bleiben im Kontakt.
Ja, du mal, ich lege jetzt nicht auf, damit du dann auch weißt, wo du mir das Gewinnspielgeschenk hinschicken kannst.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
ich muss jetzt nochmal sagen, danke, Anke. Sorry, Anke, der musste sein, genauso wie ich eigentlich immer Haikai höre. Das hast du mir heute erspart. Also, Anke, ich freue mich, dass wir sprechen konnten, insbesondere, weil du dich ja vorher noch so gewehrt hast mit Händen und Füßen und dass du im Interview gesagt hast, es tut gar nicht weh, mach das einfach mal. Finde ich super. Und ich muss auch an dieser Stelle wieder sagen, auch wenn wir beide im Gespräch jetzt nicht wirklich großartig neue Dinge erfunden haben, war es für mich wieder mal erhellend, weil so ein paar Dinge mir dann doch wieder so ein bisschen klarer geworden sind. Und das nach 2,5 Jahren Podcast. Ich finde das toll und deshalb bleibe ich auch dabei, weiterhin schöne Interviews zu führen. Danke an dich, Anke, für deine Inspiration, die du mir geschenkt hast. Es stehen für mich in der kommenden Woche einige Interviews an, wenn ich das so richtig sehe in meinem Kalender, mit wem ich da zuerst spreche und wessen Interview dann im kommenden Freitag veröffentlicht werden kann. Das sage ich hier noch nicht. Ich kann aber so viel sagen, wenn nicht alles schief geht und ich irgendwie krank werde oder meine Gesprächspartner krank werden, dann wird es am Freitag auf jeden Fall ein Interview geben. Beim Blick auf den Kalender sehe ich, in der kommenden Woche ist Rosenmontag und der ganze Klimbim, den es hier in Hamburg ja gar nicht gibt. Ich hoffe, du musst da nicht mitmischen und wenn, dann kannst du das auch ertragen im nüchternen Zustand. Ansonsten halte ich einfach fern von dem Bums, weil am Ende wachst du auf mit einem dicken Kopf und hast möglicherweise dummes Zeug getan. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Menschen, die das ertragen können ohne Alkohol. Tja, also ich bin froh, dass ich das nicht darf oder muss oder wie auch immer. So, wenn du also die ganzen Feierlichkeiten in der kommenden Woche überstanden hast, denk dran, am Mittwoch ist Valentinstag. Ich habe ja früher immer gedacht, Valentinstag heißt Valentinstag und die Leute versprechen sich immer nur, aber der Valentinstag fällt auf Mittwoch, also schenk deiner Liebsten oder deinem Liebsten vielleicht ein paar Blumen und das ist jetzt ein Reminder an mich, weil das sollte ich vielleicht auch mal tun. So, und bis zum kommenden Freitag ist es noch ein bisschen hin und auch am Rosenmontag und so weiter, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.